Heute Morgen wollen wir weitermachen in der Betrachtung der Sendschreiben aus dem Buch der Offenbarung. Wir sind ja mittlerweile zu dem sechsten oder vorletzten Sendschreiben, und zwar an die Gemeinde in Philadelphia, vorgerückt. Und ich möchte mit uns den Text vollständig lesen. Es ist ein längerer Abschnitt, ab Vers 7 bis 13. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, ihr seid herzlich eingeladen, mitzulesen. Hören wir auf das Wort Gottes. Und dem Engel der Gemeinde zu Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich weiß deine Werke, siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür, und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort behalten und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde geben aus des Satans Schule, die da sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und niederfallen zu deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Dieweil du hast bewahrt das Wort meiner Geduld, will ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die da wohnen auf Erden. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen, und will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott und meinem Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Soweit der Text. Nun, es ist ein längerer Abschnitt, den wir hier gemeinsam eben gelesen haben, und wir werden, ich denke, etliche Sonntage dazu brauchen, um durch diesen Text zu kommen. Da sind manche sehr faszinierende Dinge, die angesprochen werden, die ich dann im Besonderen mit uns anschauen will und erklären will. So, es wird eine Zeit lang dauern, dass wir in diesem Text uns befinden werden. Nun, Philadelphia ist ja ein Name, der uns allen mehr oder weniger geläufig ist. Wir kennen mindestens eine Stadt mit diesem Namen in den Vereinigten Staaten. Ja, und dann gibt es noch in dem entlegenen Chaco in Paraguay eine mennonitische Kolonie, die Philadelphia heißt. Die Bekanntheit dieses Namens Philadelphia hängt eben mit diesem Sendschreiben zusammen, das wir uns heute gemeinsam ansehen werden. Philadelphia ist die jüngste der sieben Städte, die in der Offenbarung angesprochen werden. Sie wurde um die 150 vor Christus von Attalus Soter, dem König von Pergamon, gegründet. Und dieser König Attalus war wegen seiner Bewunderung, war wegen seiner Liebe für seinen leiblichen Bruder Eumenes unter dem Volk bekannt, und deshalb war sein Spitzname Philadelphus, was so viel wie Bruderliebhaber heißt. Und wir dürfen das nicht falsch verstehen, sondern hier ging es tatsächlich um eine herzliche Geschwisterliebe. Ja, dieser König hat seinen Bruder bewundert, hat ihn sehr, sehr geliebt, und deshalb auch die Stadt, die er erbaut hat, Philadelphia genannt, um daran sich wahrscheinlich zu erinnern, dass er eben in dieser Beziehung zu seinem Bruder stand, dass er ihn so liebte. Das Interessante ist, dass diese Stadt um die 14, nachdem Christus geboren ist, 17 nach Christus, Also während der Zeit noch, als Jesus hier in der Zeitlichkeit sich befunden hat oder gelebt hat. Die Stadt wurde völlig zerstört durch ein Erdbeben. Und obwohl andere Städte, die durch dasselbe Erdbeben zerstört worden sind, zum Beispiel Sardes wurde auch durch dasselbe Erdbeben zerstört, aber Sardes hat sich ziemlich schnell wieder entwickelt, die haben sich ziemlich schnell wieder aufgebaut, so da waren die nötigen Finanzen da, da war die nötige Energie da und auch das Verlangen da, die Stadt aufzubauen, hat Philadelphia als Stadt Mühe gehabt, nach diesem Erdbeben wieder auf die Beine zu kommen, sage ich mal. Ja, und das hat damit zu tun, weil es starke Nachbeben gegeben hat und die Menschen einfach Angst hatten, ja, irgendwas aufzubauen, das wieder über sie zusammenkracht. Ja, und so mussten sie immer wieder, wenn es Nachbeben gab, aus der Stadt hinausgehen. Und jetzt können wir vielleicht auch besser diese Verheißung des Herrn Jesu einordnen an die Überwinder der Gemeinde, an die Gläubigen der Gemeinde, wenn er sagt, und er wird nicht mehr hinausgehen. Und hier wird auch von dem neuen Jerusalem gesprochen. Ja? So immer wieder mussten also die Gläubigen, auch dieser Stadt Philadelphia, die Stadt verlassen, wegen der Nachbeben. Sie mussten hinausgehen. Und hier verspricht Jesus nun eine Wirklichkeit, eine Realität, eine neue Stadt, aus der sie nicht mehr hinausgehen brauchen. Ja? Sehr interessant, diese Verbindung zu sehen. Kaiser Tiberius, er wird auch in der Heiligen Schrift genannt, dieser Kaiser, in Lukas 3, im Zusammenhang mit dem Beginn des Dienstes von Johannes dem Täufer. Er hat mitgeholfen, diese Stadt wieder aufzubauen. Das heißt, er ist nicht dorthin gegangen und hat die Steine gelegt, sondern er hat die Finanzen dazu gegeben und seine Leute geschickt, damit die Stadt wieder aufgebaut wird. Und aus Dankbarkeit hat man die Stadt Philadelphia zu seinen Ehren umgenannt. Man nannte diese Stadt Neu-Caesarea. Und für eine Weile trug diese Stadt diesen Namen, später wurde sie noch einmal umgenannt in Flavia. Warum das war, das weiß ich nicht mehr. Und dann wurde sie aber wieder zurückgenannt in Philadelphia. Und so hieß die Stadt dann auch Philadelphia, als das Sendschreiben Jesu diese Stadt erreichte oder die Gemeinde in dieser Stadt erreicht. Und uns ist mit Sicherheit aufgefallen, als wir gemeinsam den Text gelesen haben, dass sich das Sendschreiben an Philadelphia von anderen Sendschreiben doch unterscheidet. Ja? Es ist die einzige Gemeinde von sieben, die kein einziges negatives Wort von dem Herrn Jesus erhält. Kein einziges negatives Wort. Das ist eine Gemeinde gewesen, die Jesus Freude gemacht hat. Und es wird sehr interessant sein, die Charaktereigenschaften dieser Gemeinde gemeinsam herauszustudieren und zu sehen, was war das wirklich, was Jesus Freude gemacht hat. Und wie gesagt, das wollen wir heute in unserer Predigt, aber auch am nächsten Sonntag noch ansprechen. Lasst uns in den Text schauen. Wie stellt sich der Herr Jesus der Gemeinde vor? Nun, der Herr Jesus präsentiert sich der Gemeinde in Philadelphia in einer sehr ungewöhnlichen Art und Weise vor. Ich lese noch einmal den 7. Vers. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, erstens, zweitens, der Wahrhaftige, drittens, welcher den Schlüssel Davids hat, der öffnet, dass niemand zuschließt und zuschließt, dass niemand öffnet. Sowieso ist das ungewöhnlich, was wir hier lesen. Und wenn wir aufmerksam zugehört haben in den vorhergehenden Predigten, dann können wir uns bestimmt erinnern, was ich immer wieder betont habe, auch im Zusammenhang der Selbstvorstellung des Herrn Jesus den Gemeinden gegenüber. Jesus gebraucht normalerweise in seiner Selbstvorstellung den anderen Gemeinden gegenüber immer das, was Johannes schon in Kapitel 1 ab Vers 12 geschrieben hat. Hier in seinem Brief an die Gemeinde in Philadelphia nennt Jesus keinen der Titel, keinen einzigen der Titel, die Johannes schon in Kapitel 1 gebraucht hat. Er nimmt überhaupt keinen Bezug darauf. Er gebraucht andere Titel. So, warum macht Jesus das? Ihr Lieben, ich weiß es nicht, aber ich vermute, dass die Beschreibung Jesu in Kapitel 1, die immer wieder gebraucht wird für die anderen Gemeinden, sie haben einen ermahnenden, einen warnenden Charakter. So, die Gemeinde in Philadelphia, sie wird ja nicht ermahnt, sie wird gelobt. So, die Vorstellung, die Selbstdarstellung Jesu hat deshalb in diesem Brief an Philadelphia einen mehr ermutigenden Charakter. Aber das ist mein Verständnis. Ich weiß nicht, ob das so ist, ob dem wirklich so ist. Nun, mit dem ersten Teil der Selbstvorstellung haben wir keine Schwierigkeiten. Jesus sagt, er ist der Heilige und Wahrhaftige. Und wir wissen das, ja. Das ist die Realität, die wir als Nachfolger des Herrn Jesu lieben, die wir schätzen und in der wir leben. Jesus ist heilig, Jesus ist wahrhaftig, er ist die Wahrheit. Aber, und das ist gut zu wissen, gerade im Zusammenhang dieser Vorstellung, der Titel der Heilige ist im Judentum einer der häufigsten Gottesbezeichnungen schlechthin. Allein in dem Buche des Propheten Jesaja wird dieser Titel der Heilige über 60 Mal für Gott gebraucht. Jesus ist der Heilige und in dieser Weise stellt Jesus sich der Gemeinde in Philadelphia vor als Gott. Das sollten Sie verstehen. Und es ist interessant, sich das einmal zu überlegen, zu vergegenwärtigen. Weithin verstanden ja die Juden sich als die einzigen legitimen Vertreter Gottes, sage ich mal, ja, die allein dazu auserwählt waren, das Wort des Heiligen zu hören. Und nun redet der Heilige aber nicht zu den Juden der Stadt, sondern zu den von dem Judentum verfolgten Christen, die zu Jesus gehören. So, Gott redet nicht zu denen, die meinen, dass sie sein Reden verdienen oder die möglicherweise auf eine ältere Tradition vorweisen können. Und er redet nicht auch zu solchen, die von sich denken, dass sie allein die Richtigen sind, das Volk Gottes sind, sondern zu solchen, die Gottes Reden in seinem Sohn Jesus Christus ernst genommen haben. So, heute reden viele Menschen über Gott. Oh, die sagen manches über Gott. Sobald der Name Jesu genannt wird, werden sie still. Und das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass Menschen über Gott reden und von sich denken, dass sie Christen sind, aber mit Jesus Christus nichts anfangen können. Das haut nicht hin. Jesus ist Gott. Und das bedeutet, dass im Zusammenhang seiner Lehre und in seinem Reden, in seinem Lehren, dem, was er sagt, auch in der Heiligen Schrift, wir genau hinhören müssen, was denn es tatsächlich ist, was Jesus sagt. Warum? Weil er Gott ist. Wir sind nicht Gott, er ist Gott. Er sagt uns, wie wir zu leben haben. Er sagt uns, wie die Zukunft aussieht. Er sagt uns, wie wir die Vergangenheit zu verstehen haben. Unser ganzes Leben. So, wir müssen das, was Jesus sagt, ernst nehmen. Wir müssen seine Person ernst nehmen. Und wenn wir es nicht tun, dann haben wir ein Problem. Wir glauben nicht, dass Jesus der Heilige ist, dass er Gott ist. Das andere Wort, Begriff, Titel, der Wahrhaftige, das muss ich mit uns nicht besonders ansprechen. Wir wissen darum, dass Jesus von sich selbst gesagt hat, er ist die Wahrheit. Und ich habe immer dieses Bild vor meinen Augen, wenn von Wahrheit gesprochen wird, Jesus neben dem Pilatus. Und Pilatus fragt Jesus, was ist Wahrheit? Ihr Lieben, die Wahrheit steht vor ihm. Die Wahrheit hat zu ihm gesprochen. Die Wahrheit ist die Person Jesu. Und Pilatus sieht es nicht. Warum nicht? Weil er verblendet ist. Weil er verblendet ist. Das ist genau das Bild der heutigen Welt. Die Welt erkennt nicht, dass Jesus die Wahrheit ist, weil sie verblendet sind. Aber da ist mehr als das. Dieser Begriff Wahrheit, der gebraucht wird, oder dieser Titel, der gebraucht wird, er spricht von einer Realität, von einer Substanz, nicht von etwas, was man sich einbildet, ja, sondern von etwas, was wirklich da ist. Menschen heute, besonders die Künstler, ich habe das schon erwähnt in der Einleitung zu diesem Gottesdienst, die reden manches Zeug, ja, und manches ist etwas, wovon sie keine Ahnung haben. Das meiste, wenn man die Lieder heute, die modernen Lieder heute hört, die machen keinen Sinn, wenn man das Leben der Menschen anschaut. Ja, die reden von etwas, was sie nicht sind, was sie nicht kennen, was sie nicht wissen. Es ist anders mit Jesus. Seine Person ist Realität, ist real. Das, was er sagt, das hat Substanz. Das meint, er ist der Wahrhaftige. So, und das meint, dass wir unser Leben auf das, was Jesus gesagt hat, das, was Jesus gelehrt hat, das, was Jesus ist, tatsächlich bauen können. Und nun kommen wir in der Vorstellung Jesu zu einer Selbstbeschreibung, die uns aufhorchen lässt. Ja, was bedeutet es, dass Jesus sagt, dass er den Schlüssel Davids hat? Nun, wenn wir unsere Bibelkonkordanzen aufschlagen und nachsehen, dann sehen wir, dass dieser Begriff Schlüssel Davids nur noch einmal gebraucht wird, und zwar in Jesaja 22. Und ich versuche einmal in meinen eigenen Worten das zusammenzufassen, was wir in diesem Kapitel oder was uns in diesem Kapitel eigentlich vermittelt wird. Zur Zeit des Königs Hiskia, der in Juda regierte von Jerusalem aus, diente ein Mann mit dem Namen Schebna als Schatzmeister dieses Königs Hiskia in Jerusalem. Und die Bibellehrer sagen uns, versichern uns, dass es die höchste Position im Reiche gewesen ist, ein Schatzmeister des Königreiches zu sein. Und dieser Schatzmeister hatte die Schlüssel Davids. Ich werde gleich mehr erklären. Schebna war also nicht nur ein Beamter, der ein Dokument von einer Ecke des Tisches auf den anderen legte. Er war ein sehr, sehr mächtiger Mann, der die Schlüsselgewalt hatte im Reiche Davids. Er war sehr einflussreich. Nichts lief ohne diesen Mann im Palast. Er hatte eine außerordentlich gewaltige Autorität gehabt als Schatzmeister des Reiches. Und das Erstaunliche war, dass dieser Schebna kein Jude war, sondern ein Ausländer, und sein Name spricht davon, dass er wahrscheinlich aus Syrien stammt. Aber das war nicht, was ihm den Kopf gekostet hat, weil er ein Ausländer gewesen ist. Dieser Schebna oder diesem Schebna ist seine hohe Position zu Kopf gestiegen. Und so fing er an, in seine eigenen Taschen zu wirtschaften. Ja, er wurde korrupt. So, anstatt sich um das Volk zu kümmern, was seine Aufgabe war, fing er an, sich ein Denkmal zu bauen. Interessant. Die Bibel spricht davon. Ja. So ließ er in einem Berg in der Nähe von Jerusalem eine Grabstätte für sich aushauen. Ja. Und das war zu der Zeit eigentlich das Vorrecht der Könige gewesen aus Juda. So, die Pharaonen haben sich Pyramiden aufgestellt, wir wissen das. Die Könige von Juda, sie hatten Grabstellen in Felsen gehauen. So, Schebner wollte also eine Grabstelle in einem Felsen haben, obwohl er kein Pharao, obwohl er kein König war, aber das zeigt uns, ja, wie ihm seine Macht, Autorität in den Kopf gestiegen ist. So, und als Resultat seines Größenwahnsinns und dem Missbrauch seiner Machtposition sagt Gott selbst durch den Prophet Jesaja zu diesem Menschen Folgendes. Jesaja 22, Vers 15. Er sagt, siehe, der Herr wird dich wegwerfen, wie ein Starker einen wegwirft, und wird dich greifen und dich umtreiben wie eine Kugel auf weitem Lande. Ja, das ist eine sehr bildreiche Sprache, aber es ist eine Sprache, die eben davon spricht, dass Gott wie ein Diskuswerfer, ja, diesen Schebner nimmt und ihn wegwerfen wird. Und das ist eine Voraussage, dass Schebner nach Babylon verschleppt wird und dort auch sterben wird. Aber nicht nur das, nicht nur das. Der untreue Verwalter Schebner sollte ersetzt werden durch einen gottgefälligen Mann mit dem Namen Eliakim. Über den Gott Folgendes sagt in Vers 22. Ich will die Schlüssel zum Hause Davids auf seine Schulter legen. Hier haben wir den Begriff Schlüssel Davids noch einmal in der Heiligen Schrift im Alten Testament. Eine sehr interessante Geschichte, besonders wenn wir auch den Zusammenhang uns vergegenwärtigen. Der Zusammenhang interessanterweise zeigt uns, dass vorher, bevor diese Geschichte uns erzählt wird, uns davon berichtet wird, wie Gott Gericht ausspricht über Edom, Arabien, Jerusalem. Und dann kommt diese Geschichte rein mit der Schebner und Eliakim, Schlüssel Davids. Und plötzlich lesen wir weiter von dem Gericht Gottes über, lass mich mal gerade sehen, Tyrus und Sidon. Das ist faszinierend, das ist interessant, dass hier diese Geschichte mitten in dem Gericht oder Gerichtsansprache Gottes über die Nation gebraucht wird. Und wir fragen uns, warum, wieso, weshalb? Ihr Lieben, ich weiß es auch nicht, warum. Aber ich vermute einmal, dass diese Geschichte deshalb erwähnt wird, damit wir verstehen, was der Schlüssel Davids denn bedeutet. Es ist ein Hinweis auf die Autorität. Es ist aber auch ein Hinweis darauf, dass Gott auf die Menschen besonders achtet, die in Autorität sind. Und ungefähr 790 Jahre später, als diese Geschichte vorgefallen ist mit Schebner und dem Schlüssel Davids, nimmt Jesus Christus Bezug auf diese Geschichte aus dem Alten Testament in seinem Brief an die Gemeinde in Philadelphia, um diese Wahrheit zu unterstreichen, die immer und immer wieder in der Offenbarung angesprochen wird und die anscheinend schwer ist für manche zu verstehen. Jesus ist Gott und Jesus hat die Autorität Gottes. Wir können noch mehr erkennen, indem Jesus diesen Begriff Schlüssel Davids gebraucht. Im Zusammenhang dieser Gemeinde wird uns wahrscheinlich ein Hinweis gegeben, dass die meisten aus dieser Gemeinde Juden gewesen sind, die Jesus als ihren Messias erkannt haben. Und die diesen Begriff Schlüssel Davids ganz genau einordnen konnten, ohne dass jemand ihnen das erklärt, wo er gebraucht wird, nämlich im Alten Testament. Noch etwas sehr, sehr Wichtiges wird uns bewusst. Während dem treuen Eliakim, der von Gott selbst ausgesucht worden ist, ja, für diese Position des Schatzmeisters, während diesem Eliakim die Schlüssel des Davids auf seine Schulter gelegt werden, wird hier in dem Sendschreiben gesagt, dass Jesus derjenige ist, der die Schlüssel hat. Verstehen wir? Sehen wir den Unterschied? Und das ist wiederum ein Hinweis auf die Gottheit Jesu, auf seine Autorität. So, in welcher Weise, fragen wir uns, wird diese Autoritätsstellung Jesu denn von Jesus tatsächlich gebraucht? Jesus sagt, ich bin derjenige, der auftut und niemand zuschließt, der zuschließt und niemand tut auf. So, was bedeutet das praktisch? Ja, was schließt Jesus auf? Was schließt Jesus zu? Und ich denke, dass hier grundsätzlich von der Autorität des Herrn Jesu als Gott gesprochen wird, Schlüsselgewalt zu haben in der geistlichen und auch der materiellen Schöpfung Gottes bedeutet, dass seinem Willen als Gott niemand widerstehen kann. Er hat die absolute Gewalt. Jesus dirigiert die Geschichte der Menschheit. Jesus dirigiert auch unser Leben. Kein Mensch kann sich dem widersetzen, was Jesus bestimmt hat. Kein Mensch hat, noch eine andere Kreatur, hat so viel Autorität, wie Jesus als Gott sie hat. Er hat die Schlüsselgewalt zu dem Totenreich, er hat die Schlüsselgewalt zu dem Reich Gottes. Da ist kein Papst, da ist kein Heiliger, da ist kein Stammapostel dazwischen. Jesus hat die Schlüsselgewalt. Und das bedeutet, wenn wir das ewige Leben haben wollen, wenn wir das ewige Leben bekehren, wir müssen schon zu Jesus gehen mit unseren Sünden. Er kann die Sünden vergeben. Er kann uns hereinlassen in das Reich Gottes. Und ihr Lieben, was mich erschreckt, ist nicht, dass die ungläubigen Menschen den Namen Jesu missbrauchen. Das erschreckt mich überhaupt nicht. Die sind geistlich blind. Die wissen nicht, wer Jesus ist. Mich erschreckt es, wie oft Menschen, die sich Christen nennen, diesen Namen Jesu so leichtfertig handhaben. Da ist keine Ehrfurcht, da ist keine Demut. Und weil das so ist, denke ich einmal, dass die Christen absolut keine Ahnung haben, wer Jesus wirklich ist und welche Macht Jesus tatsächlich hat. Hören wir einmal, was Jesus selbst gesagt hat seiner Zeit. Matthäus 10, 28, hören wir genau hin, wie Jesus das sagt. Er sagt, und fürchtet euch nicht vor denen, Mehrzahl, ja, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Also es gibt viele, die unseren Leib töten können. Jesus sagt, und die Seele aber nicht töten können. Und dann sagt Jesus, vor wem wir uns fürchten müssen. Er sagt, fürchtet euch aber vielmehr, vor dem Einzahl, es ist einer, der das kann, fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Und wer ist das? Nun, ihr Lieben, es ist Jesus selbst. Woher wissen wir das? Weil Jesus Gott ist, weil Jesus Schlüsselgewalt hat zum Leben und zum Tod. Er hat Schlüsselgewalt über Himmel und die Hölle. Schließlich sagt Jesus selbst, Matthäus 28, Vers 18, Jesus redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt, wo? Im Himmel und auf Erden. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Nun, manch einer, der das hört, der sagt, naja, wo sehe ich das denn? Wo sehe ich das? Wie kann Jesus wirklich alle Gewalt im Himmel und auf Erden haben? Schließlich sehen wir heute noch auf der Erde Krieg, Hungersnot, Leid. Würde Jesus, wenn er nicht tatsächlich alle Gewalt hat, alles in Ordnung bringen, wenn er tatsächlich diese Autorität besitzt? Ich hoffe, es ist uns bewusst, dass das, was wir hier in der Zeitlichkeit erleben, hier auf der Erde, der Autorität Jesu unterliegt, wenn wir auch manches nicht einordnen können. So, woher wissen wir das, dass alles tatsächlich der Autorität Jesu unterliegt? Und die Antwort ist diese. Diese Dinge, die wir in der Geschichte der Menschheit erleben, sind in der Allmacht Gottes vorherbestimmt. Ihr Lieben, das ist, was das Wort Gottes sagt. nichts geschieht aus Zufall, sondern ist der Allmacht Gottes unterworfen. Und das ist genau, was wir zum Beispiel erkennen, wenn wir die biblische Prophetie studieren. Ja? Warum existiert heute der Staat Israel? Zum Beispiel. Denken wir, das hat sich halt so ergeben in der Geschichte der Menschheit, dass die vertriebenen Juden nach 2000 Jahren sich überlegt haben, sich wieder in ihrem Land zu versammeln, weil die Umstände so günstig waren. Nun, wir sprechen von der Autorität, wir sprechen von der Vorsehung Gottes, weil diese Begriffe in der Heiligen Schrift gebraucht werden. Aber ihr Lieben, was meint es denn ganz praktisch, zum Beispiel, wenn wir diesen Begriff Vorsehung Gottes gebrauchen? Was meint es? Ich möchte uns etwas vorlesen, was Spurgeon seinerzeit geschrieben hat, eben über Gottes Souveränität, über Gottes Vorsehung. Er schreibt Folgendes: Des Herrn Weisheit ist ersehbar in kleinsten Begebenheiten, daraus große Resultate folgen. Oft hören wir Menschen sagen, wenn sie etwas Positives erlebt haben, welch wunderbare Vorsehung Gottes. Aber dieselben Menschen sind stumm, wenn sie etwas erleben, das nicht so wichtig ist und vielleicht einen unangenehmen Beigeschmack hat. Ja, habe ich auch schon erlebt. Man erlebt etwas Positives und wir sagen, oh, welch eine Vorsehung Gottes, wunderbar. Man erlebt etwas, das nicht so positiv ist, was negativ ist, ist keine Vorsehung Gottes. Ist nicht richtig. Und dann schreibt er Folgendes, und das ist etwas, was wir nur erkennen, wenn wir die Bibel ernst nehmen. Er schreibt Folgendes: Aber der Platz einer Distel auf dem Feld ist genauso festgelegt wie die Regentschaft eines Königs über eine Nation. Und der Staub, der von einem Wagenrad aufgewirbelt wird, ist mit Sicherheit genauso durch Vorsehung Gottes gesteuert wie die Planeten im Orbit. Da ist genauso viel Vorsehung zu sehen in dem Krabbeln einer Ameise auf einem Rosenblatt wie in dem Marschieren einer Armee, die ein Kontinent verwüstet. Alles, auch die kleinste Kleinigkeit, wird von dem Herrn dirigiert, der seinen Thron in dem Himmel hat und dessen Herrschaft über alle Königreiche sich erstreckt. Ihr Lieben, so etwas, was ich eben gelesen habe, das geht über unsere Vorstellung hinaus. Aber das ist es genau, was die Heilige Schrift bezeugt und meint, wenn sie von dem allwissenden, allmächtigen Gott spricht, der souverän ist über allem. Selbst wenn unser Verstand da nicht mitmachen kann. Und ihr Lieben, das ist ein Gott, der Anbetung würdig ist. Und dieser Gott ist Herr Jesus Christus. Und leider ist es so, dass viele Christen heute das nicht verstehen, wer Jesus wirklich ist. Sie sehen den Herrn Jesus immer noch als ein kleines Baby dort in der Krippe liegen. Was sagt die Schrift? Ist Jesus so geblieben? Was sagt die Schrift, wie Jesus wiederkommen wird für seine Gemeinde? Und ihr Lieben, es ist schon richtig, dass der Herr Jesus uns seine Freunde nennt. Ja, es ist schon richtig. Aber für uns ist dieser wunderbare Herr Jesus Christus unser Herr, unser König, unser Heiland. So, wir müssen schon ehrfurchtsvoll mit seinem Namen umgehen. Wir müssen schon in Ehrfurcht vor ihm leben, weil wir ganz genau wissen, wer dieser Herr tatsächlich ist. Und es scheint so, dass diese kleine Gemeinde in der Stadt Philadelphia, von der Jesus selbst sagt, du hast eine kleine Kraft, das getan hat. Oh, sie hatten keine Programme, keine gewaltigen Programme. Es war eine kleine Gemeinde, sie hatten keinen gewaltigen Einfluss gehabt, möglicherweise auf ihre Stadt, sie hatten eine kleine Kraft. Aber Jesus sagt, spricht positiv von ihnen. Es ist eine Gemeinde, die eben in der Ehrfurcht vor dem Herrn Jesus Christus lebte, die Jesus geliebt hat. Und darum geht es. Darum geht es. Und das ist es auch, worum es uns gehen muss. Es geht nicht um dieses Gebäude oder wer hat dieses Gebäude gebaut hat oder wer nicht gebaut hat und dies und jenes und welche Programme es gibt und wie schön diese Programme sind oder was für ein Musikprogramm wir haben. Es geht darum, lieben wir Jesus? Leben wir für Jesus, weil wir ihn lieben? Wunderbare Herausforderung. Ihr Lieben, wie gesagt, als Menschen, die die Heilige Schrift ernst nehmen, wir wissen ganz genau, wie wir zu leben haben oder wie wir leben sollten. Das Wort verheimlicht uns nichts. Das ist die Realität. Das ist die Realität, auf die es schlussendlich ankommt, wenn wir vor Jesus stehen. Dann spielt es keine Rolle, oh, ja, ich habe dies und jenes geschafft, oh, mein Bankkonto war dies und jenes, oh, ich habe als Pastor gedient oder Missionar gedient, was, das spielt keine Rolle. Hast du Jesus geliebt? So geliebt, dass dein Leben es gezeigt hat. Und diese Gemeinde hat. So, das heißt, wir können es auch in der Kraft des Heiligen Geistes, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Herr segne sein Wort an uns heute Morgen. Amen.